Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Sportseele. Heute mit der nächsten Interview-Episode. Mein heutiger Gast ist Josefine Schneiders. Sie ist Profi-Handballspielerin bei der TSG Mainz-Pretzenheim in der dritten Frauen-Bundesliga und auch Content-Creatorin. Josefine, erstmal schön, dass du da bist und dass wir hier persönlich auch sprechen können über das Thema Handball allgemein und ja, was einfach zu dem Leben dazugehört als Profisportlerin.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
Super. Damit die Zuhörer auch nochmal verstehen, mit wem ich hier gerade spreche, darfst du jetzt nochmal dich kurz den Zuhörern vorstellen, anhand von kleinen Lebensstationen, ja, wieso denn Handball auch und wie bist du zu Handball gekommen und ja, zu dem, was du heute machst?
Ja, gerne. Also erstmal, ich bin 24 Jahre alt, ich wohne auch hier in Mainz, studiere aktuell noch und will jetzt meinen Bachelor abschließen, am liebsten dieses Jahr noch. Ja, wie bin ich zum Handball gekommen? Ich würde sagen, mein Papa hat Handball gespielt und da war da der Weg irgendwie geebnet. Ich bin dann in der D-Jugend so richtig dazu gestoßen, würde ich sagen. Und dann fing es recht früh an, dass Angebote kamen von anderen Vereinen, dass man gemerkt hat, da ist vielleicht noch ein bisschen Weg nach oben, den man gehen könnte. Und so bin ich mit 16 tatsächlich dann schon von zu Hause ausgezogen. Bin gewechselt, damals so 5-6 Stunden von zu Hause entfernt. Es war natürlich ein Schritt, der nicht so einfach gefallen ist im ersten Moment. Im Nachhinein kann ich sagen, war es genau der richtige Schritt. Und dann hatte ich noch die Station TSV Bayer Leverkusen. Das ist, glaube ich, auch eine Station, die vielen was sagt. Und ja, von da aus bin ich jetzt hier bei der TSG gelandet und fühle mich nicht nur sportlich hier super wohl, sondern halt auch in der Stadt Mainz bin ich richtig zu Hause angekommen, kann ich sagen.
Schön, schön. Nimm uns da vielleicht nochmal ein bisschen in den Prozess mit, von früh von zu Hause aus, ausgezogen und ja, dem Handball der Leidenschaft, glaube ich, einfach was gewidmet. Und ja, nimm uns da nochmal in den Gefühlsprozess, in den Gedankenprozess mit, von zu Hause aus. War das jetzt der richtige Schritt? Was kam da für Gedanken auch bei dir auf erstmal?
Ja, also es war so, dass ich habe in dieser Landesauswahl gespielt, damals für Niedersachsen. Und dann spielst du immer gegen die anderen Bundesländer quasi so Turniere. Und im Januar gab es ein Turnier, da haben wir nicht so gut abgeschlossen. Und ich habe gesehen, in den anderen Bundesländern, die Mädels in meinem Jahrgang waren technisch besser, athletisch besser. So viele Faktoren, die einfach mehr gestimmt haben und wo ich gesehen habe, okay, die sind auf einem Internat, die trainieren professioneller als ich. Damals hat mein Papa mich schon 3 Jahre, dreimal die Woche eine Dreiviertelstunde ins Training gefahren, seitdem ich 13 war. Natürlich auch ein Zeitfaktor, den Eltern stemmen können müssen. Das konnte mein Vater zum Glück damals. Und ja, dann saßen wir auf der Rückfahrt von diesem Turnier, meine Eltern beide vorne und ich lag hinten auf der Rückbank, weil ich total tot war von diesem Turnier. Und ich habe gesagt, Mama und Papa, ich muss wechseln. Ich kann das nicht mehr so, wie es jetzt ist, weil es einfach nicht so professionell war, wie ich es mir gewünscht habe. Es war bei uns damals so, dass manche sind nicht zum Training gekommen, weil ein Geburtstag anstand. Und das war nicht mein Mindset und das ist nicht mein Mindset. Und ja, dann gab es diese Anfrage von dem damaligen Verein HSG Bensheim-Auerbach, das ist in Hessen. Und die wollten mich auch schon haben, als ich 15 war. Und jetzt, ja genau, ein Jahr später dann war ich nochmal dort zum Probetraining und habe mich dann relativ schnell entschieden, dass ich diesen Schritt gehen will, weil Handball meine Leidenschaft ist und war und ich einfach professioneller diesen Weg gehen wollte und meine Eltern gesagt haben, wir ermöglichen dir das. Und das ist ein Riesenprivileg, weil im Frauenhandball das nicht so ist, dass du dann auf ein Internat gehst und ich sag mal, das Finanzielle alles gestellt ist. Ne? Also es ist schon so, dass da finanziell die Eltern ein bisschen was mitbringen können, müssen, sag ich mal.
Ja.
Weil sonst ist das schwierig umzusetzen. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber da bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mir das so ermöglichen konnten.
Ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, für viele junge Menschen, vor allem im Leistungssport auch, die einfach auf Faktoren angewiesen sind in ihrem Umfeld, dass halt genau dieser Weg, den man sich vielleicht vorgezeichnet hat, auch funktioniert. Der Faktor Eltern ist da ein Punkt, natürlich neben Faktoren wie die Struktur im Verein, die Trainer vor allem, der Staff. Und da braucht man natürlich auch Unterstützung. Viele Faktoren müssen funktionieren, um letztendlich dann auch den Weg in den Profisport gehen zu können.
Ja.
Ja, da Hast du auch schon die Strukturen im Frauenhandball angesprochen? Da gehen wir später nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und da fange ich einfach mal mit einer Frage an. Was ist denn das Beste am Dasein als Profi-Handballerin?
Oh. Ich würde sagen, da ich in einem Verein spiele, wo unsere Heimspiele fast immer komplett ausverkauft sind, was eine Ausnahme ist in der dritten Liga Frauen. Also ich glaube, wir hatten auch in der zweiten Liga letztes Jahr mit die besten Zuschauerzahlen. Das ist ein Privileg für mich, dass ich die ganze Woche dafür trainiere, dass am Samstag 400, 500 Leute in die Halle kommen und uns anfeuern und sich die Zeit nehmen und uns anfeuern wollen. Also das ist ein Riesenprivileg, dass so viele Leute uns überhaupt zuschauen wollen und uns da so unterstützen. Und natürlich ist es ein Privileg, den Sport, den man liebt, ausüben zu können und dafür dann auch noch bezahlt zu werden.
Ja, und ich glaube, das hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, dieser Support von den Fans. So, es bedeutet dir viel, glaube ich, wie du jetzt auch schon als Punkt gesagt hast, dass es das Beste ist. Und Anschlussfrage da, was nervt denn vielleicht auch am meisten?
Boah, also ich bin immer jemand, der alles sehr positiv sieht. Deswegen schwierig, da was zu finden, was nervig sein könnte oder was natürlich ein Aspekt ist, der dann einen vielleicht auch manchmal traurig stimmt, ist, dass du bei ganz vielen wichtigen Geburtstagen nicht da bist. Ich habe meinen 16. Geburtstag nicht feiern können. Ich habe meinen 18. Geburtstag nicht feiern können. Ich hatte oft meine Familie vielleicht nicht um mich, als es mir nicht gut ging, als irgendwelche Feiern anstanden. Ich kann mich erinnern, dass ich mal an Weihnachten am 26. schon wieder abreisen musste. Ja, es gibt halt viele Aspekte, die du hinten anstellst. Ich weiß nicht, wie oft ich am Geburtstag meiner Schwester nicht da war. Ja, weil der Handball in dem Falle vorgeht. Und das ist was die Familie oder auch Freunde eben akzeptieren müssen. Und das ist was ja schon nervig sein kann.
Ja, also Leistungssport bringt ja viele Opfer, glaube ich, auch mit sich. Und da kommen wir auch nochmal später zu. Aber nochmal zu deiner Tätigkeit neben dem Handball, was auch natürlich dazugehört. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dein Leben auf Social Media auch zu teilen? Ja, was ist da deine Message, die du einfach auch teilen möchtest? Für was möchtest du stehen und ja, was möchtest du einfach deinen Followerinnen mitgeben?
Ja, gute Frage. Also wie ich dazu gekommen bin, ist ja Corona, können wir uns alle ganz gut dran erinnern. Und ich hatte Langeweile und habe angefangen, bei TikTok Videos hochzuladen, weil TikTok ist ja damals da so ein bisschen durch die Decke gegangen. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang TikTok so gar nicht haben wollte. Und dann aber so gedacht habe, komm, ich lade auch mal ein, zwei Videos hoch. Und alle mit Handballbezug sind total, nicht durch die Decke gegangen, aber sind schon sehr gut gelaufen. Und dann war ich bei TikTok ruckzuck bei den 10.000 Followern. Also es ging so schnell, dass ich gedacht habe, okay, krass, scheinbar kommt es gut an und habe das dann so ein bisschen, forciert und habe mich damals aber noch schwer getan, bei Instagram das so zu machen, weil damals war es so, dass bei Instagram haben wir, kennst du vielleicht auch, dir folgen dann noch voll viele aus der Schulzeit, aus der alten Heimatstadt. Ich habe damals dann schon 3-4 Jahre nicht mehr in meiner Heimatstadt gewohnt, aber das war noch so ein bisschen, dass ich so gedacht habe, oh, traue ich mich nicht, so bei Instagram das so zu professionalisieren. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, komm, Jojo, du machst das jetzt einfach. Bei TikTok läuft es so gut, warum nicht auch bei Instagram? Und ja, das kommt immer noch super gut an, dafür bin ich total dankbar. Und ich würde sagen, meine Message ist, dass, also erstmal ist mir immer total wichtig, dass jeder so sein darf, wie er möchte. Und das auch im Profisport. Das finde ich unglaublich wichtig, dass du in der Teamstruktur so akzeptiert wirst, wie du bist. Und ich möchte einfach den Frauenhandball beziehungsweise den Handball generell vielleicht mit meiner Persönlichkeit noch den nächsten Schritt gehen lassen. Weil ich finde, dass dieser Sport zu wenig Plattform immer noch hat. Es ist schon viel größer geworden in den letzten 5 Jahren. Aber wenn ich mit meiner Arbeit da dazu beitragen kann, dass dieser Sport noch einen Schritt nach vorne geht und ich Leute in die Halle holen kann, was aktuell schon extrem viel passiert, dann habe ich alles richtig gemacht.
Schön, das hört sich super an und ich glaube, ja, das kann ich von außen auf jeden Fall sagen, dass das auf jeden Fall so ist. Und jetzt auch im persönlichen Gespräch merkt man auch, wie die Leidenschaft da ist zum Handball und glaube, ich kann oder ich hoffe auch, dass ich hier mit unserem Podcast auch dazu beitragen kann und da auch einen weiteren Schritt gehe, weil ich es einfach spannend finde, mit verschiedenen Persönlichkeiten aus dem Sport zu sprechen und mit dir vor allem auch über eben Profi-Handball, über das Leben als Profi-Handballerin zu sprechen. Und ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass es langfristig dann auch öfter ja, gesehen wird oder präsent ist auf jeden Fall.
Ja,
und ja.
Es ist auch eine Nische. Also das habe ich dann auch irgendwann für mich erkannt, dass es im Handball, weder im Männer- oder Frauenbereich, gibt es niemanden, der das macht, so wie ich. Also ich bin da allein. Und als ich das so das erste Mal realisiert habe, dass das auch so eine Nische ist, habe ich so gedacht, krass. Also eigentlich muss ich da ja reingehen und weiter dieses Handball und Daily Life so fördern, weil die Leute sehen es ja gar nicht. Und warum dann das nicht einfach machen? Und wie gesagt, es ist so, dass die Leute wirklich Interesse zeigen. Gerade junge Leute finden es super interessant. Und ja, warum das dann nicht einfach machen, ne?
Ja, absolut. Und ich habe auch gesehen, vielleicht nochmal ein kleiner Fact, den ich gesehen habe bei deinen Bildern. Auf deinem Unterarm steht tätowiert, what goes around.
Ja.
Was bedeutet das dazu für dich?
Ja, what goes around comes back around. Ich finde immer, wie man mit den Leuten umgeht, was man in den Wald ruft, schallt auch so zurück. Und nach dem Motto lebe ich so ein bisschen und finde, dass das noch ein bisschen zu wenig Anklang hat. Weil gerade im Teamsport ist es unfassbar wichtig, alles irgendwie hinten anzustellen, um das Ziel als Team zu erreichen. Und deswegen, what goes around, comes back around, weil das, was du anderen mitgeben kannst, wie du andere motivieren kannst, können sie dir vielleicht irgendwann zurückgeben. Ja, deswegen.
Comes back around hat nicht mehr auf den Unterarm gepasst.
Hat meine beste Freundin tätowiert auf ihrem Arm.
Ja, schön. Ja. Das ist auch nochmal ein Aspekt, glaube ich, der schön ist und, glaube ich, Tattoos einfach daran erinnert, was wichtig ist, glaube ich, für einen selbst. Ich habe jetzt persönlich keine, aber ich kann das voll nachvollziehen, auf jeden Fall. Und steckt, wie gesagt, immer eine Message dahinter, deswegen auch die Frage dazu. Und jetzt aber nochmal zu einem Aspekt, den wir anfangs auch besprochen haben, und zwar die Strukturen in einem Frauenhandballverein. Wie kann ich mir denn generell die Strukturen bei euch als Drittligaverein aktuell vorstellen? Also erstmal für dich, kann man davon gut leben? Gibt es da natürlich auch, glaube ich, auch Unterschiede in der Gehaltsstruktur? Wie viele Staff-Mitglieder gibt es und ja, was auch für Staff-Mitglieder, ist auch eine wichtige Frage, glaube ich. Und ja, auch eine persönliche Frage, habt ihr da ein eigenes Gym oder musst du noch irgendwo anders hingehen? Wie kann ich mir so diese Professionalität vorstellen bei euch?
Ich fange einfach mal von hinten an.
Ja.
Also du beschreibst es auch aktuell so als Profi-Handballspielerin. Mhm. Ich würde mich auch selbst so bezeichnen und muss aber sagen, dass in der dritten Liga im Frauenbereich eigentlich kaum ein Verein Profi-Handball stemmen kann. Mhm. Einfach weil die Strukturen, die Hallenzeiten und so weiter gar nicht so gegeben sind, dass du professionell trainieren kannst. Ich kann mir durch meine Zeit, die ich habe, ein Profileben ermöglichen, sage ich mal, mit 6 bis 8 Trainingszeiten die Woche, was sich aber andere so nicht ermöglichen können, um das erstmal zu sagen. Und auch in der zweiten Liga Frauen, würde ich sagen, sind die Strukturen teilweise sehr unterschiedlich. Teilweise sehr professionell, wenn es, ins obere Tabellendrittel geht. Aber alles darunter ist teilweise noch nicht so professionell, wie es sein könnte. Dafür fehlt es aber einfach an zu vielen Ecken. Zum finanziellen Aspekt. Ich kann von meinem Gehalt, das ich bekomme, nicht leben, was aber normal ist in der dritten Liga. Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich überhaupt in der dritten Liga bezahlt werde, was nicht normal ist. Es gibt viele Vereine oder viele Mannschaften, auch bei uns in der Liga, die ihre Spielerinnen gar nicht bezahlen können. Die machen das also just for fun. Was natürlich auch ein interessanter Unterschied ist, wenn du betrachtest, dass wir als Tabellenzweiter aktuell Geld bekommen und dann spielst du gegen Mannschaften, die bekommen gar kein Geld. Ja. Ist auch sehr interessant, finde ich. Zum Staff. Wir haben natürlich eine Trainerin. Da haben wir das große Privileg, dass wir eine Erstliga-Format-Trainerin haben, die bis letzte Saison noch in der ersten Liga trainiert hat, auch selbst Profi-Handballerin war. Also gehst du jeden Tag in die Halle und hast eigentlich ein Vorbild da stehen. Ich glaube, das ist auch was, was nicht jeder Drittligaverein oder auch Zweitligaverein sagen kann. Ja, dann haben wir natürlich eine Torwarttrainerin, wir haben einen Betreuer, der sich um alles Mögliche drumherum kümmert, dass genug Harz da ist, dass die Auswärtsfahrten organisiert sind und so weiter. Dann haben wir eine Mentaltrainerin, wir haben eine Physiopraxis, die sich um uns kümmert, wo wir Physiozeiten haben, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, das darf man nicht vergessen. Dann arbeiten wir zusammen mit dem Sportraum Mainz. Sagt ihr vielleicht was?
Ja.
Da haben wir einen Athletiktrainer, der auch für uns abgestellt ist. Wir kriegen natürlich Off-Season, In-Season-Pläne, die uns geschrieben werden, wenn du Baustellen hast, Schulter oftmals im Handball oder vielleicht Knie, Fuß, whatever. Schreibt er dir Pläne, bereitet mit dir deine Reha vor, wenn du verletzt warst und so weiter. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich niemanden vergesse, weil wir haben natürlich im Hintergrund, wenn es da darum geht, Spielergespräche zu führen, Spielerinnen zu verpflichten und so weiter, haben wir auch noch Personen, die da wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren, plus dann das Sponsoring. Und um die Leute nicht zu vergessen, die ja freitags abends in die Halle gehen oder samstags morgens und die Halle vorbereiten, dass wir abends spielen können.
Ja.
Ich glaube, ich hoffe, ich habe alles genannt.
Ja, du, das sind schon, glaube ich, sehr viele Aspekte, die, ja, wie du schon gesagt hast, nicht jeder Verein auch hat oder Privileg hat, das zu tun. Und wie du auch schon eben gesagt hast, spannend zu sehen, dass nicht jeder bezahlt wird.
Mhm.
Genau diese Zeit, die man, glaube ich, auch unter der Woche in diesem Sport, natürlich auch in seine Leidenschaft irgendwo reinsteckt, aber auch, weil es ist dritte Liga immer noch. Und
ja,
ich glaube, da wird der Körper schon echt gut beansprucht, auch viel Training, Spiele und ja, dass man das ja eben auch nicht für Geld macht, sondern auch nur aus der puren Leidenschaft heraus, ist auch spannend zu sehen und da gibt es auch ja, super viele Unterschiede in dem
Aspekt. Du merkst auch den Unterschied, weil du natürlich dann auch gegen Mannschaften spielst aus dem unteren Tabellendrittel, die kein Krafttraining machen, die kein Athletiktraining machen, die nicht viermal die Woche trainieren. Aber umso schwerer ist es, sich oben festzusetzen und solche Spiele zu gewinnen. Weil das vergessen immer viele. Letztes Jahr haben wir eigentlich jedes Spiel gegen Mannschaften gespielt, die besser waren als wir. Und wenn du dann trotzdem gewinnst, hast du an dem Tag wahrscheinlich 110% von deiner Leistung abrufen können. Und diese Saison ist es so, dass du eigentlich in jedem Spiel weißt, sagen wir auf unserer Position einzeln, sind wir besser besetzt? Sind wir vielleicht fitter? Und sind wir, sag ich mal, vom Trainingspensum eine Liga darüber? Aber gewinn diese Spiele mal. Weil wenn die Mannschaft dir gegenüber nichts zu verlieren hat, ist es gar nicht so einfach. Und das über eine ganze Saison zu beweisen, ist nicht so einfach, wie man denkt.
Absolut. Und das ist ein mentaler Aspekt, den du hier ansprichst. Da gehen wir auch nochmal später spezifischer drauf ein. Aber du hast es eben auch schon kurz angerissen. Jetzt einfach mal zu deiner typischen Woche. Wie oft hast du Training und ja, wie hältst du dich auch sonst fit? Und ja, was machst du auch in Bezug auf deine Ernährung?
Also erstmal habe ich das Glück, jemanden zu Hause zu haben, der ja einen Ernährungsberater hat. Dementsprechend ist es so, dass ich da schon jemanden habe, der da immer mal wieder drauf schaut. Ich muss aber auch zugeben, dass ich das erst so seit 1-2 Jahren auch wirklich drauf achte, weil ich gemerkt habe, dass das schon ja ein Aspekt ist, den man als junger Mensch ein bisschen hinten anstellt, weil man da Ernährung nicht so wichtig findet. Jetzt versuche ich wirklich, mich vollwertig zu ernähren, wirklich auf meine Eiweiße zu achten, wirklich darauf zu achten, was muss ich essen vorm Spiel, um genug Power zu haben. Bin aber auch jemand, der voll dahinter steht und sagt, der Leistungssportlerkörper, sage ich mal, braucht auch manchmal Industriezucker, braucht auch manchmal, also ich esse zum Beispiel in der Halbzeit ganz oft 2, 3 Haribo aus so einer Haribo-Tüte, weil ich der Meinung bin, dass mein Körper das in dem Moment braucht. Ich habe das auch mal gesehen bei Kai Havertz. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in dieser Doku, wo er gesagt hat, ihm wurde dann empfohlen, er soll nicht mehr die Cola trinken in der Halbzeit und so.
Ja.
Und ich stehe da auch hinter, dass ich da ja schon manchmal eine Cola trinke. Zu meiner normalen Woche. Also es ist so, dass wir von montags bis donnerstags jeden Tag abends trainieren. Montags ist meistens so Wurftraining, so Techniktraining, dass du dich da so ein bisschen weiterentwickeln kannst. Und Dienstag bis Donnerstag ist ganz normales Mannschaftstraining. Samstag ist ganz normaler Heimspieltag meistens. Und Krafttraining versuche ich eigentlich immer montags, dienstags, donnerstags, freitags. Natürlich so strukturiert, dass freitags vorm Heimspiel oder vorm Auswärtsspiel ich jetzt nicht im mega krassen Overload trainiere. Aber da versuche ich eigentlich 3 bis 4 Mal die Woche zu gehen. Wenn wir jetzt so wie diese Woche sonntags oder letzte Woche sonntags gespielt haben, gehe ich montags nicht ins Krafttraining, weil es jetzt auf das Ende der Saison zugeht und ich dann wirklich diesen Tag noch brauche und dann abends nur das Wurftraining mache, ja.
Ja, man merkt, glaube ich, so eine Saison ist hart, glaube ich, für jeden Sportler. Ich habe auch früher jahrelang Fußball gespielt und man merkt schon wirklich, wenn es zum Ende der Saison hingeht, dieses Pensum, was man halt in dieser Zeit hatte, das merkt man. Und das Thema Regeneration ist da super wichtig und habe ich mir auch aufgeschrieben, fand ich cool. Das Video in der Halbzeit Apfelschorle mit einer Prise Salz, um einfach die Speicher aufzufüllen und ja, den Natriumverlust durch das Schwitzen auszugleichen, bin auch. Hat mit mir sehr resoniert, weil ich bin ein Mensch, der sehr, sehr schnell und oft auch schwitzt. Und ja, ich glaube, für Sport machen werde ich den Tipp auf jeden Fall für mich auch nochmal in Zukunft öfter nutzen.
Ja, musst du mal ausprobieren. Ich habe nämlich eine Zeit lang, wie gesagt, oft eine Cola an der Bank stehen haben. Und die war mir dann einfach zu schwer. Das lag mir zu schwer im Magen. Das war zu viel Zucker.
Ja.
Und in der Halbzeit ist das dann oft so, dass ich vielleicht mal 3, 4 Schlücke Cola oder so trinke. Aber während des Spiels trinke ich jetzt mittlerweile entweder so Elektrolyte-Mix oder eben diese Apfelschorle mit dem Salz. Und das ist das, was für mich am besten funktioniert, nicht so schwer im Magen liegt. Und ich glaube, der beste Mix ist, sage ich mal.
Ja, Elektrolyte, sehr wichtiger Punkt in Bezug eben auf Ernährung und
Ja.
Ja, Leistungen wieder erbringen zu können, vor allem im Sport, aber Ausdauersport vor allem auch. Und ja, das als kleine Ernährungstipps vielleicht nochmal hier. Das ist zwar kein Ernährungspodcast, aber es gehört halt zum Sport und zur Gesundheit dazu.
Ja.
Spreche ich da auch immer sehr gerne drüber. Und was auch dazu gehört, ist Handball. Beim Handball vor allem, es ist ein Teamsport. Und du hast es vorher auch schon gesagt. Nur als Team kann man gewinnen und nicht nur als Einzelspieler, vor allem, glaube ich, auch im Handball. Und da die Frage an dich, wie habt ihr denn als Team gelernt, effektiv miteinander zu kommunizieren während dem Spiel und auch aufeinander zu vertrauen?
Also ich finde, dass jede Spielerin bringt ja immer so ein bisschen Persönlichkeit mit. Und ich bin jemand, der sehr empathisch ist. Und ich kann das, also ich finde, man kann das im Teamsport recht schnell lesen, was jemand braucht auf dem Spielfeld an Kommunikation. Ob jemand wirklich mal so einen Schlag in den Nacken braucht, wenn es nicht so läuft. Oder ob jemand einfach braucht so mal über die Schulter, so ey, komm, wir schaffen das jetzt, weiter, Kopf hoch. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man so eine gewisse Prise Empathie mitbringt. Aber ich glaube, das ergibt sich so meistens in der Vorbereitung. Beim Handball hast du ja immer so 1, 2 Monate Vorbereitung vor der Saison und da gibt es oft so Trainingslager. Du bist wirklich oftmals tagelang untereinander nur und da ergibt sich das. Aber was sehr, sehr wichtig ist und was man total vergisst, ist, dass du in der Halle super viel Zeit miteinander verbringst, aber umso wichtiger ist es auch, einfach mal am Wochenende loszugehen und vielleicht 2, 3 Bier zu trinken, ganz losgelöst von diesem Sport, sich auch mal über Freizeit zu unterhalten, über sonstige Themen, Family, whatever, weil es super wichtig ist, die Person auch mal außerhalb des Leistungssports kennenzulernen, weil du oftmals deine Person kennenlernst, die dahinter steckt, die ganz anders ist, als du sie vielleicht in der Halle kennenlernst. Wir haben als Team aber auch das Privileg, dass wir natürlich mit einer Mentaltrainerin jemanden haben, der Kommunikationsprobleme lösen kann oder uns Tools, sage ich mal, an die Hand geben kann, um irgendwelche Probleme, die auf dem Spielfeld, im Training oder sonst wo entstanden sind, zu lösen. Ich glaube, das ist auch was im Frauenhandball noch nicht wirklich eine Position gefunden hat.
Ja, ich glaube, das gibt's auch nicht viel. Also wenn du gerade sagst Mentaltrainerin, kommen wir doch einfach schon jetzt zum mentalen Aspekt, den ich ja auch angekündigt habe. Dazu auch, du hast ja auch einen eigenen Podcast, also Handball Insight, wo es um den Sport und die Psychologie des Sports geht. Und deshalb hier auch die Frage an dich zu diesem Thema. Wie gehst denn du persönlich mit der Angst auch vor Scheitern im Spiel um? Oder wie gehst du mit dem Druck, um gute Leistungen jede Woche abliefern zu müssen? Beziehungsweise einfach Woche für Woche auf hohem Niveau zu spielen.
Ich würde damit in meiner Jugend anfangen,
ja, okay,
dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Also ich habe angefangen ja in der D-Jugend und habe relativ schnell ja zu spüren bekommen, dass leistungstechnisch, wie gesagt, nach oben echt noch was geht. Und mein Papa hat das immer extrem gefördert, ist mit mir, ich glaube, schon in der C-Jugend zweimal die Woche laufen gegangen, hat zweimal die Woche mit mir in der Halle 1 gegen 1 trainiert. Der hat unfassbar viel Zeit in mich investiert und hat mich dann ja auch, wie ich schon gesagt habe, dreimal die Woche ins Training gefahren, 3 Jahre lang. Und ich habe immer gedacht in der Jugend, dass ich ihm da irgendwie was zurückgeben will. Und das hat bei mir Druck ausgelöst. Gar nicht, ich glaube nicht, dass mein Papa das wollte, dass ich da Druck spüre, sondern der wollte einfach dafür sorgen, dass ich möglichst erfolgreich sein kann oder werden kann in meinem Sport.
Ja.
Für mich hat das aber leider Druck ausgelöst, weshalb ich wirklich ab der B-Jugend, kann ich sagen, echt Angst hatte, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mich total zurückgezogen auf dem Spielfeld, habe wenig Würfe genommen, war dann oftmals die Spielerin, die für andere vorbereitet hat, obwohl ich selbst die Spielerin sein wollte, die wirft. Und ich habe das wirklich bis zur A-Jugend oder bis zum ersten Damenjahr gemerkt, dass da was ist und dass ich auch viel, viel mehr Potenzial habe. Aber ich konnte es überhaupt nicht abrufen. Im Training fiel mir das manchmal total leicht und da haben alle immer gesagt, ey, Jojo, was fehlt dir im Spiel?
Mhm.
Und da ist dann auch so ein Teufelskreis einfach entstanden, weil wenn du im Training oftmals nicht ans Leistungsoptimum gehst, natürlich spielst du dann auch nicht. Und umso höher ich gespielt habe und zum Beispiel beim TSV Bayer Leverkusen hatte ich auf meiner Position eine jetzige Nationalspielerin. Natürlich hat die vor mir gespielt, weil meine Trainerin gesehen hat, ey, die Jojo, die zieht sich zurück, die geht nicht voll in die Aktion, die nimmt sich nicht genug Würfe, die will keine Verantwortung übernehmen, natürlich spiele ich da nicht. Und wie gesagt, das ist so ein Teufelskreis, weil du kommst da nicht selbst raus, du weißt, dass irgendwas nicht stimmt, aber also ich konnte da einfach selbst nichts dran verändern und das hat mich also ich war so verzweifelt, dass ich mit 18, 19 dann gesagt habe, ich will jetzt eine Handballpause einlegen, weil ich nicht da rausgekommen bin und mich einfach mal loslösen wollte von diesem Sport, von diesem Druck und weil ich mich auch gefragt habe, wofür gehe ich dann jeden Tag in die Halle, wenn ich es nicht schaffe, auf dem Spielfeld meine Leistung zu 1000% abzurufen. Und dann kam ja TikTok und so meine Social-Media-Karriere ins Spiel und ich bin heute so froh, dass ich damals angefangen habe, auch über mentale Probleme oder mentale Themen auf meinem Kanal zu sprechen, weil ja eine jetzige auch sehr gute Freundin von mir eben Sportpsychologin ist und die hat mir einfach aus dem Nichts geschrieben, ich kann dir helfen.
Mhm.
Ich finde du das so cool, dass du das öffentlich ansprichst und das ist so, so wichtig, wollen wir das gemeinsam voranbringen und ich versuche dir zu helfen, da rauszukommen und wir arbeiten jetzt seit Anfang 2023, meine ich, oder schon länger. Seit Mitte 2022 arbeiten wir zusammen.
Mhm.
Da sind wir nämlich in die zweite Liga aufgestiegen und ich habe mir dann gesagt, okay, in dieser zweiten Liga will ich endlich mal das abrufen, was ich kann.
Mhm.
Und lustige Hintergrundgeschichte ist, wir hatten damals eine Trainerin, so ein bisschen alte Schule, Ungarin, so Ostblock-mäßig, kennst du vielleicht, dann ist der Ton immer auch so ein bisschen härter. Ich hatte in meiner ersten Saison mit der so eine schwierige Saison, weil ich wieder wenig Spielzeit hatte, mit ihrer Art zu kommunizieren nicht klargekommen bin.
Ja.
Die hat mich teilweise in den Wahnsinn getrieben, weil ich gedacht habe, ey, was muss ich noch machen, dass ich spiele? Aber die hat natürlich auch gesehen, dass ich keine Verantwortung übernehmen will. Natürlich gab es dann keine Spielzeit. Und dann habe ich angefangen, mit Merle zu arbeiten, habe an meinen eigenen Themen gearbeitet. Und auf einmal stehen wir in dieser Vorbereitung für diese zweite Liga und ich bin Number One auf meiner Position.
Mhm.
Und konnte so befreit ausspielen wie noch nie. Ich habe Tore geworfen wie noch nie. In unserem ersten Saisonspiel in der zweiten Liga habe ich, glaube ich, 4, 5 Tore geworfen, was für mich damals ein Riesenerfolg war, weil ich mich natürlich dann auch immer an Toren messen wollte, weil wenn du sonst nur 1 oder 2 Tore wirfst oder gar keine, ist das natürlich so ein Messwert für dich. Und heute bin ich mit dieser Trainerin, die jetzt nicht mehr unsere Trainerin ist, wirklich eng befreundet. Und die hat auch gesagt, ich bin das perfekte Beispiel dafür, dass wenn du an solchen mentalen Themen arbeiten kannst und auch offen bist, daran zu arbeiten, dass du dich als Spielertyp extrem weiterentwickeln kannst oder einen ganz anderen Weg einschlagen kannst. Und das ist der Wahnsinn, weil ich habe wirklich die letzte Saison so so gespielt, wie ich noch nie in meinem Leben spielen konnte.
Das ist doch schön zu sehen, dass die Entwicklungen gibt und dass der mentale Aspekt was ausmacht.
Ja.
Und das ist schön, dass du als Pionierin, sage ich auch mal, in dem Bereich so das nach außen bringst und das ansprichst, weil ich glaube, das kann echt vielen Menschen helfen. Und also es ist vielleicht in dem Fall ein kleines Berufsgeheimnis, vielleicht kannst du aber ein bisschen was lüften. Was habt ihr denn zusammen gemacht? So, also schlechte Leistung gebracht oder du konntest nicht deine beste Leistung geben und hast keine Verantwortung übernehmen wollen oder können.
Mhm.
Woran lag es und woran habt ihr vielleicht gearbeitet, um da vielleicht einen kleinen Einblick von dir zu geben?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf jetzt schaue, ich würde auch sagen, dass ich aktuell vielleicht in so einem kleinen Leistungstief bin. Und da ist es dann so, dass wir ja 1 bis 2 Mal die Woche sprechen. Ich halt feedbacke, wie ich mich während des Spiels gefühlt habe, wie ich mich während den Würfen gefühlt habe. Jetzt ist es aktuell so, dass wenn ich Fehler mache oder Fehlwürfe habe, schon lange brauche, um das abzuhaken. Und das war zum Beispiel letzte Saison gar nicht so. Es gibt natürlich dann sowas wie mit sich selbst sprechen.
Ja.
Das habe ich letzte Saison zum Beispiel auch oft gemacht, was mir oft in kritischen Situationen auch geholfen hat. So ein richtiges Geheimnis gibt es, glaube ich, nicht, weil es einfach so ist, dass wir uns quasi gegenüber sitzen und sie mich eigentlich ja ausfragt über meine Gefühlswelt, meine Emotionen und die bohrt dann so tief in meiner Psyche, sage ich mal, bis wir den Grund ja dafür gefunden haben und dann geht's halt auch oft daran, das wieder aufzubauen, dass man an sich selbst glaubt und da sitzen wir zum Beispiel auch aktuell so ein bisschen dran, weil ich aktuell so ein bisschen an meiner Trefferquote ja, wie sagt man, rumbeiße. Ich bin aktuell nicht so zufrieden. gehört aber dazu, also dass man mal super Leistung bringt und mal ja irgendwie ja das Gefühl hat, man kommt nicht so in seine Aktion und das habe ich aktuell und ich feedbacke ihr dann auch immer direkt nach dem Spiel, wie ich mich gefühlt habe. Und ja, sie schaut dann, bereitet meistens schon so ein bisschen was vor. Ich muss aber auch immer was vorbereiten. Zum Beispiel fragt sie mich ganz oft, wofür lohnt es sich, dieses Problem jetzt beiseite zu schieben? Oder wofür lohnt es sich, jetzt wieder Vollgas zu geben? Wovor versteckst du dich aktuell? Solche Fragen werden mir oftmals gestellt. Und wir nehmen das Coaching ja auch oft auf. Und da sagen eben ganz, ganz viele auch gerade junge Spieler und Spielerinnen feedbacken uns, dass ihnen das brutal hilft, weil so viele sagen, dass sie diese Baustellen haben, die ich damals auch in der Jugend hatte. Und dann bin ich immer so froh, dass die sich das anhören können und da vielleicht selbst nur einen Aspekt draus mitnehmen können, dann ist ihnen vielleicht schon weitergeholfen, ja.
Ja, und da hilfst du, glaube ich, wie gesagt, schon echt vielen auch, über dieses Thema einfach zu sprechen und damit nach außen zu treten. Das ist ja auch eine wichtige Sache, die ich auch machen möchte, einfach die mentale Seite auch zu beleuchten. Und Morgan. Und ich glaube, es ist einfach der Umgang mit diesen Themen, der einfach sich verändert hat, glaube ich. Das ist wichtig einfach, wie du mit dem Leistungstief oder mit der nicht so guten Trefferquote umgehst. Und ja, einfach, es hat sich vielleicht auch geändert von der Zeit früher zur Zeit jetzt bei dir, dass man durch auch eine Hilfe von einer Mentaltrainerin einfach lösungsorientierter denkt und solche Fragen sich überhaupt selbst stellt und selbst ja gestellt bekommt und somit einfach ja lösungsorientiert arbeiten kann und ja letztendlich das Problem auflösen kann oder mehr auflösen kann und ja dann einfach befreiter aufspielt. Weil ich glaube, diese Gelassenheit, diese Leichtigkeit, das haben wir auch im Vorgespräch schon besprochen, ist einfach super wichtig, um Leistungen bringen zu können.
Ja.
Und ich glaube, ja, einfach der Umgang damit, der sich verändert hat und dieses lösungsorientierte Denken ist, glaube ich, schon ein guter Punkt, woran man auch selbst arbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch dazu sagen kann, seitdem ich mit ihr arbeite, hat sich meine Persönlichkeit um so viel Grad gedreht. Also ich habe das Gefühl, ich bin ein anderer Mensch. Und das finde ich so interessant, dass ich ja scheinbar nicht nur meine Themen oder Probleme auf dem Spielfeld hatte, sondern auch privat. Und ich hab Freunde, die ich jetzt schon lange an meiner Seite habe, die mir das auch bestätigen, dass ich viel gelassener bin, dass ich, wenn Probleme auftreten, ja, einfach versuche, die zu lösen, nicht mehr versuche, so an die Decke zu gehen. Ich bin trotzdem ein emotionaler Mensch.
Ja.
Aber wenn, sag ich mal, vor 3, 4 Jahren Probleme aufgetreten sind oder irgendwelche Dinge, die im ersten Moment total unlösbar für mich gewirkt haben, bin ich total an die Decke gegangen und teilweise auch so leicht panisch und habe auch immer so Trotzreaktionen gezeigt, ganz extrem. Jeder musste dann wissen, dass es mir scheiße geht. Jeder musste dann wissen, dass ich traurig bin oder dass ich jetzt gerade schlecht gelaunt bin. Ich musste das immer der ganzen Welt mitteilen und mittlerweile ruhe ich so ein bisschen in mir und habe so ein ganz gutes Emotionsmanagement, würde ich sagen. Und dafür bin ich auch super dankbar, dass ich jetzt auch neben dem Spielfeld alles so handeln kann. Egal was kommt, ja, weiß ich, ich finde da irgendwie eine Lösung. Und das ist auch was echt cool ist, dass das nicht nur auf dem Spielfeld sich gezeigt hat, sondern halt auch daneben, weil das Mindset neben dem Spielfeld, finde ich, ja oft vergessen wird, aber auch sehr, sehr wichtig ist.
Ja, und es spielt ja natürlich auch eine Rolle auf dem Spielfeld, dass außer dem Spielfeld passiert.
Ja.
So, dieses Privatleben geht einem Menschen genauso wie jedem anderen. Und bei Profisportlern ist es halt immer die Kunst, glaube ich, Privatleben und Leistungssport zu trennen. Aber das wirkt trotzdem alles aufeinander.
Ja.
Und das ist ja super spannend. Das ist auch ein schöner Aspekt zu sehen, dass es natürlich im Privatleben dann auch weiterhilft. Und nur noch ein weiterer Punkt, warum ja jeder Sportler, der ja im Leistungssport tätig ist, sich auf jeden Fall damit beschäftigen muss, Mentaltraining in Anspruch zu nehmen, wenn es nicht schon im Verein gibt. Das ist auch eine spannende Sache, dass du nochmal persönlich mit einer Mentaltrainerin sprichst, obwohl ihr eine Mentaltrainerin auch habt.
Ja.
Das ist auch spannend. Und ja, erzähl da vielleicht nochmal gerne noch was zu.
Ja, also es ist so, dass ich halt, wie gesagt, meine Themen so aus der Jugend und aus meiner, sag ich mal, Zeit so von 16 bis 18, 19 mitgebracht habe. Und ich glaube, dass du so viele Tools, wie du magst, mir an die Hand hättest geben können. Ich hätte das alles versucht, kann ich dir versprechen. Aber ich hätte nicht das Problem an der Wurzel lösen können, weil du da wirklich in die Psyche reingehen musst. Und da kannst du, ja, wie gesagt, noch so viele Techniken erlernen. Die Technik bringt mir ja nichts, weil das Problem ist trotzdem da.
Ja.
Und du musst das Problem ja einfach an der Wurzel packen. Das ist wie beim Arzt. Wenn du hingehst und sagst, ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen und der verschreibt dir wochenlang immer nur Ibuprofen oder Aspirin, was weiß ich nicht, dann ist das Problem ja nicht an der Wurzel gepackt, sondern du unterdrückst das Problem einfach wochenlang. Und ja, so würde ich es beschreiben. Und ich habe natürlich, das ist ein Privileg, ne? Also das darf man nicht vergessen, dass das nicht normal ist, dass ich ja da jemanden so an meiner Seite habe. Weil das natürlich auch ja sonst ein finanzieller Aspekt auch einfach ist, ne? Dass viele Leistungssportler auch schauen müssen, dass sie ihre Wohnung bezahlen oder ja irgendwie über die Runden kommen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht normal, dass man das so professionell auch aufgestellt ist, ja.
Ja, da kann man auch ein mentaler Punkt, den man immer sehr gerne nennt, diese Dankbarkeit immer wieder zu verspüren, dass man eben das Leben gerade hat und ja, die Sachen erleben darf, die man gerade erleben darf.
Ja.
Und wichtiger Punkt ist Thema Dankbarkeit.
Mhm.
Und ja, nochmal eine praktische Frage zum mentalen Aspekt. Hast du irgendwie so Rituale vor oder nach dem Spiel, die du vielleicht auch mit deiner Mentaltrainerin zusammengearbeitet hast oder was für dich persönlich auch wichtig ist?
Mhm. Du findest das jetzt wahrscheinlich total langweilig, aber nein. Also nicht wirklich, weil ich für mich festgestellt habe, ich habe immer mal wieder, als ich noch nicht so gefestigt war, habe ich immer mal wieder versucht, Rituale zu etablieren.
Mhm.
Habe sie aber eigentlich so beim zweiten, dritten Spiel immer wieder vergessen.
Okay.
Dann habe ich so gemerkt, okay, also Ritual ist schon immer schwierig bei mir. Ich brauche das irgendwie nicht, weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich aufs Spielfeld bringen kann an einem guten Tag und dafür brauche ich kein Ritual. Dafür muss ich mir jetzt nicht irgendwie den linken Schuh zuerst schnüren oder so. Mhm. Sowas haben ja auch manche Leute. Das Einzige, was ich brauche vom Aufwärmen, habe ich so zwei, drei Mädels aus meiner Mannschaft und wir haben immer so den gleichen Song. Der heißt Paul is Dead von Scooter.
Mhm, okay.
Und da wird dann halt die Musik ordentlich aufgedreht und wir haben dann wie so ein Kabinendance. Und der zieht sich jetzt durch seit zwei Saisons und das ist immer geil, weil dann gehst du so richtig gut gelaunt ins Aufwärmen. Musik ist so auch was mich mitziehen kann.
Mhm.
Und ja, wir dancen dann ordentlich ab. Bist immer ordentlich aus der Puste, wenn es ins Aufwärmen geht, aber wir brauchen das. Also das ist einfach geil. Ja, das ist so das einzige Ritual, was ich nennen kann, was ich jetzt schon lange mache.
Ja, manche, also die Frage war natürlich allgemein und vielleicht haben auch, ich habe auch schon öfter mal gehört, dass Rituale auch hemmen können und einfach noch mehr Druck verursachen, wenn du vielleicht mal durch andere Umstände das Ritual nicht schaffst.
Extrem, das sagen doch so
Ja.
viele. Was weiß ich nicht, mein Unter-T-Shirt, keine Ahnung, habe ich vergessen und kann es jetzt nicht anziehen. Das ziehe ich aber immer nach meinem rechten Schuh an. Oder also so viele Sachen, wo ich immer so denke, ey, als ob das Spiel oder das, was du aufs Spielfeld bringst, davon abhängig ist, wie du dir deinen Schuh bindest oder was du da anziehst. Also das ist für mich Quatsch.
Da nochmal andere mentale Aspekte bei sich selbst zu suchen und nicht nur abhängig zu sein von Sachen, die du dir halt vornimmst, sondern ja, dir selbst als Person wirklich zu gucken, okay, wie geht's mir und wie schaffe ich meine beste Leistung da zu bringen im Leistungssport. Das ist wichtiger, glaube ich, so diesen allgemeinen Aspekt zu sehen und nicht nur auf kleine Rituale
Ja.
zu schauen. Aber trotzdem war es mir nochmal wichtig, einfach mal die Frage zu stellen und wichtig auch zu sagen, weil Leistungssport hat halt viele Komponenten, die miteinander spielen. Und einerseits hast du deine Leidenschaft, die du ausüben kannst. Andererseits ist immer dieser Druck da, weil es eben Leistungssport ist. Und ja, du dein Körper vielleicht irgendwo auch dein Kapital ist.
Ja.
Erstmal, wenn du auch Geld dafür bekommst. Und ja, das spielt, glaube ich, auch mental dann einfach eine Sache. Und der
Ja.
Druck ist einfach da. Und wichtig mir ist auch zu erwähnen, dass Breitensport eben genau sowas nicht machen sollte, sondern Breitensport eigentlich primär der Aspekt des Spaßes
Ja.
sein sollte. Und es wird leider, erkenne ich leider heutzutage, dass es ja eine andere Richtung immer schaut, dass Breitensportler auch immer sehen, okay, ich mache mir so viel Druck und
Ja.
eigentlich sollte es die Gemeinschaft sein, mit anderen Leuten zusammen
Ja.
zu sein oder zu genießen und Leichtigkeit da zu haben und den Spaß vor allem primär zu sehen im
Ja.
Breitensport. Und ja.
Das ist auch was, was man nicht vergessen darf im Leistungssport. Wenn du jeden Tag ins Training gehst und es dir keinen Spaß macht, musst du dich echt hinterfragen. Also natürlich ist es ein Faktor, dass man Geld verdient, das also super viele Faktoren, aber letztendlich sollte der Spaß trotzdem da sein, weil warum macht man dann was jeden Tag?
Genau.
Also mir tun auch immer Leute total leid, die 40 Stunden die Woche kloppen irgendwo und sagen, ich habe keinen Bock zur Arbeit zu gehen. Und dann sage ich immer, ja, warum machst du das denn dann? Macht dir das keinen Spaß? Nee, ich mache das, um Geld zu verdienen.
Genau.
Ja, natürlich ist es ein Faktor, dass man Geld verdienen sollte, weil man ja irgendwie
Ja.
überleben muss. Aber mich würdest du niemals in einen Beruf bekommen, der mir keinen Spaß macht. Weil das für mich so ein wichtiger Faktor ist. Ich merke das auch im Training, wenn man mal einen nicht so guten Tag hat und ich gehe abends ins Training, ich sehe die Mädels, ich darf diesen Ball in der Hand halten, ich darf aufs Tor schmeißen, ich darf an irgendwelchen Skills arbeiten. Das macht mir Spaß. Und das ist so, so wichtig im Breiten, so wie im Leistungssport, dass der Spaß trotzdem noch da ist.
Ja, absolut. Und das wollte ich auch nochmal mitteilen. Das ist ein super wichtiger Punkt, den jeder für sich auf jeden Fall mitnehmen muss. Und ja, du hast auch schon eben zur nächsten Frage leider schon vorgenommen. Das finde ich jetzt echt ärgerlich. Aber alles gut. Und zwar kannst du einfach nochmal bestätigen dann, ob das so ist. Und zwar habe ich die Frage oder gesehen auf Instagram, du hast ja auch eine Game Day Spotify Playlist.
Ja.
Und dann wäre jetzt die Frage gewesen, du musst dich jetzt auf jeden Fall hier festlegen in diesem Podcast, was ist der beste Song aus der Playlist für dich?
Boah. Oh Gott, ich muss
Ist es
ja.
Scooter?
Ja,
Ich,
also ich muss eigentlich irgendwas von Scooter sagen, weil ich finde, das ist schon was, was so richtig reinknallt. Ich, so zu Hause höre ich meistens noch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Rap, aber teilweise auch so kölsche Karnevalsmusik.
Okay.
Da lachen immer viele drüber, aber das ist auch was, was mir so richtig gute Laune mitgibt. Aber ich würde sagen, hier Scooter, Paul is dead oder I like it loud, Maria, I like it loud. Das ist schon geil, wenn es so laut ist in der Kabine. Ja, könnte ich schon nennen.
Super, bist du DJ oder wie kann man?
Nee, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das würde mich ein bisschen stressen, weil ganz viele ja unterschiedlichen Musikgeschmack haben im Team und dann musst du den Musikgeschmack bedienen, musst du den Musikgeschmack bedienen. Da hätte ich, glaube ich, nicht so Bock drauf. Da möchte ich mich lieber auf mich selbst konzentrieren und vielleicht auch mal Musikwünsche reinwerfen. Das machen Gott sei Dank andere, ja.
Sehr gut, ja, ist glaube ich eine Aufgabe für sich auch oder ein Büro für sich,
Ja.
DJ in einer Mannschaftskabine.
Oh, also da wäre ich raus. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, also bei uns könnte das ab und zu stressig werden, weil wir natürlich dann auch von 16, nee, 17 bis 28 haben wir ja, verschiedene Altersklassen. Und dass der Musikgeschmack natürlich extrem unterschiedlich. Dann haben wir auch noch unsere Trainerin, die auch immer sagt zu den ganz Jungen, was hört ihr eigentlich für eine Musik heutzutage? Das kann sich kein Mensch anhören. Die kriegt dann einmal die Woche meistens, darf sie Musik machen, dass sie sich nicht die ganze Woche unseren Mist antun muss. Aber ja, gibt bessere Ämter, glaube ich.
Das stimmt, das stimmt. Und wir sind jetzt schon gleich am Ende angelangt, aber ich habe noch eine wichtige Frage zum Abschluss. Du hast auch schon ein kleines Video dazu gemacht, aber mir ist einfach nochmal wichtig, auch einfach, weil wir heute das Thema auch ein bisschen mehr rausbringen wollen, Profi-Handballerin oder Handball im Frauensport, dass wir das Thema nochmal zum Abschluss besprechen. Und zwar die Frage dazu, wie gehst du denn mit Vorurteilen in Bezug auf Frauen im Leistungssport um? Und ja, da darfst du jetzt einfach mal hier gerne alles auflösen, was du möchtest. Da bitte ich dir jetzt hier auch mal die kurze Plattform, dass wir darüber sprechen.
Ja, also Vorurteile im Frauenhandball oder auch Frauenfußball sind ja immer so kurze Haare, kurz geschoren, relativ maskulin gebaut, meistens lesbisch. Ist ja so das, was ja, sag ich mal, schon oft durchklingt, was wo dann auch immer Witze drüber gemacht werden. Ich sitze hier und kann alles widerlegen. wie ich damit umgehe, ja, ich würde sagen, in die andere Richtung kommunizieren. Zeigen, dass es auch anders sein kann, dass es aber egal ist. Also du kannst kurze Haare haben, du kannst einen ultraathletischen, durchtrainierten Körper haben im Frauensport. Du kannst aber auch eben ein bisschen femininer sein und lange Haare haben und dich super gern dolle schminken auf dem Spielfeld oder deine Weiblichkeit gerne zeigen wollen. Mach das, wie du willst, aber sei in deinem Sport unterwegs, hab Spaß. Und das finde ich immer unfassbar wichtig, dass das der wichtigste Faktor ist, dass man einfach so sein darf, wie man ist. Und zu diesen Vorurteilen finde ich immer, es gibt ja auch, sag ich mal, im Männersport gibt es ja Vorurteile. Ne?
Ja.
Wie oft, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wie oft wird über Fußballer gesagt, die gehen schon in die feminine Richtung. Ich glaube, das hören dann vielleicht manche auch nicht so gerne. Aber die Vorurteile, die ich gerade angesprochen habe, sind so die, wo ich immer so als erstes drauf gestoßen werde und wo ich auch oft drauf angesprochen werde, wenn ich dann in die Halle komme am Spieltag und halt geschminkt bin, Haare gemacht und so weiter, wird oftmals gefragt oder mittlerweile nicht mehr, weil jetzt kennt mich jeder, sag ich mal, aber am Anfang war immer, warum schminkst du dich oder warum machst du dir die Haare so schön? Dann sag ich immer, hallo, ist doch also Festtag, Spieltag. Natürlich mache ich mich so fertig. Also ich finde immer, Vorurteile sind das eine, das andere ist ja, wie man mit ihnen umgeht und wie man vielleicht in die richtige Richtung dann kommuniziert, um zu zeigen, dass es auch anders geht, aber dass es okay ist, egal wie man ist.
Schön. Schön auch die Worte, die wir jetzt nochmal hier zusammengefasst haben in Bezug auf ja eben so Vorurteile, aber die du auch angesprochen hast, ja nochmal der Umgang mit dem Ganzen. Es geht im Leben, glaube ich, generell viel um den Umgang mit verschiedenen Sachen, um jetzt mal hier verallgemeinertes zu sagen.
Ja.
Aber vor allem auch, wie wir es gesagt haben, mit mentalen Aspekten im Sport. Und ja, einfach nochmal zusammenfassend von mir zu sagen, diesen Spaß nie zu verlieren und das primär in den Vordergrund zu stellen, auch wenn es so viele andere Komponenten gibt, die man beachten muss, vor allem im Leistungssport. Ja, leider auch öfter mal seinen Körper eher kaputt macht und trotzdem auf seinen Körper oder auf seine Gesundheit achtet dabei.
Ja.
Und das nicht zu verlieren. Und ja, zum Abschluss darfst du auch nochmal ein paar Worte sagen, gerne nochmal zusammenfassen, was für dich das Wichtigste war und auch vielleicht ein paar motivierende Abschlussworte nochmal zu errichten in Bezug auf den Handballsport und ja, das Leben als Profi-Handballerin.
Ja. Boah, abschließend, also ich würde sagen, dass das Wichtigste war für mich, mein Mindset einfach drehen zu können. Wie du gesagt hast, für alles einfach Lösungen zu finden, statt den Kopf in den Sand zu stecken oder trotz Reaktionen zu zeigen. Mich haben früher übrigens aus der Mannschaft viele Motzmeier genannt.
Okay.
Der Name kommt jetzt vielleicht so ein, zwei Mal noch im Jahr raus, wenn dann so quasi das alte Ich nochmal so rauskriecht. Das ist auch okay, dass das manchmal passiert. Aber ja, das ist so das Wichtigste, dass ich einfach geschafft habe, an mir, meiner Persönlichkeit zu arbeiten, aber auch an meiner sportlichen Persönlichkeit, würde ich sagen, das hat mir enorm geholfen. Und ja, an alle, die jetzt vielleicht noch zuhören, die mir vielleicht auch folgen, gerade an junge Handballerinnen, Sportlerinnen, macht euer Ding, seid so, wie ihr seid. Und auch wenn man gerade vielleicht feststeckt in einem Leistungstief, schnappt euch euren Trainer, schnappt euch eure Freunde, schnappt euch eure Familie, sprecht darüber. Das ist kein No-Go mehr heutzutage, mentale Themen anzusprechen. Das ist unfassbar wichtig und ihr seid nicht schwach oder verletzlich, wenn ihr das macht, sondern ihr seid stark. Und ich kann nur sagen, ich bin ganz, ganz stolz auf jeden, der schafft, mentale Themen anzusprechen, sich das traut. Macht das. Und ja, ich glaube, das ist das, was ich noch sagen wollte.
Schön, schön. Dann danke, ne, an alle, die zugehört haben, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, gebt uns gerne Feedback zu dieser Folge, wie ihr es fandet. Und ja, gerne Josefine und mir Feedback dazu geben, zum Podcast generell. Und danke, dass ihr zugehört habt und habt noch eine gute Zeit. Bis dann.
Bis dann.